Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Für unser Feiertagsgespräch bin ich zur Königin der Nacht gereist, zu der Sopranistin Edda Moser, einer der großen Mozart-Interpretinnen des 20. Jahrhunderts. Edda Moser hat mich in ihr Haus eingeladen. Das liegt südlich von Bonn in Rhein-Breitbach. Danke, dass wir kommen durften, Frau Moser. Und zugleich heiße ich Sie herzlich willkommen in unserer Sendung.
Ich fühle mich sehr geehrt und ausgezeichnet, dass Sie mich in Ihre Sendung genommen haben. Das ist eine große, große Freude.
Und ich habe Ihnen was mitgebracht. Ich habe Ihnen Ostereier mitgebracht.
Ach, wie schön. Ja, Ostern steht ja vor der Tür.
Und ich habe Ihnen eine Musik mitgebracht, nach der Sie lange gesucht haben. Die Mozart-Motette Exsultate Jubilate. Eine Ihrer allerersten Aufnahmen.
Die erste Aufnahme überhaupt, die ich gemacht habe.
Vor bald 60 Jahren entstanden beim Saarländischen Rundfunk. Was für eine Erinnerung haben Sie daran?
Ich war sehr naiv und habe nie, sagen wir mal, in dem Sinne Lampenfieber. Ich habe dann immer die Aufregung, ob ich bloß alles richtig mache. Das war immer meins. Und dann dirigierte eben der Ristenpart, der dann, also ich weiß nicht, hoffentlich bin ich nicht schuld, 3 Tage nach dieser Aufnahme gestorben ist. Und deshalb ist das für mich einfach sein Testament gewesen, dass ich Exsultate Jubilate eben, ich war damals also Mitte 20 und habe dann eben, das war das erste Mal, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte. Ich war später viel nervöser. Ich habe da mit einer Seligkeit gesungen und habe jetzt nach 50 Jahren, habe ich dann die gebeten darum, ich brauche diese Aufnahme, ich suche und suche und es klappte nicht, nirgends. Und dann haben sie gesucht. Und es hat auf den Schlag geklappt, dass ich die gesamte Aufnahme von Exsultate Jubilate nun endlich besitze.
Jauchzet, jubelt, o ihr glücklichen Seelen, singt süße Lieder, eurem Lied antwortend sollen die Himmel Psalmen mit mir singen. Ein Ausschnitt aus der Motette Exsultate Jubilate von Wolfgang Amadeus Mozart, 1967 aufgenommen vom Saarländischen Rundfunk. Und damals war die Sopranistin Edda Moser gerade mal 29 Jahre alt. Gesungen haben Sie die Zeilen im Original, also Latein. Das frage ich mich immer wieder, wie ist das in Sprachen zu singen, die man nicht spricht?
Ja, da habe ich ganz böse Erfahrungen gemacht. Das war lateinisch und das habe ich natürlich von der Schule her, wusste ich das. Aber ich habe einmal ein Konzert gesungen auf Russisch. Und ich habe das also schön gesungen und war schöner Erfolg und ich weiß nicht was. Und dann kam ich zu meiner Garderobe und da standen 2 ältere Damen mit gefletschten Zähnen. Das ist eine Unverschämtheit, was ich der russischen Sprache da angetan habe. Und daraus habe ich mir selber beigebracht, nie etwas zu singen, was ich nicht verstehe. In meiner Ansicht nach war wunderbares Russisch. Ich hatte auch eine Russischlehrerin, aber die hat mir das eben irgendwie versucht beizubringen. Aber sie hatte eben, hörte es besser als es war. Und diese beiden Russinnen waren also wirklich sowas verbittert. Und da habe ich gedacht, nie wieder in einer Sprache, die ich nicht spreche.
Aber welche Sprachen sprechen Sie denn?
Naja, ich spreche also meine Liederabende alle natürlich in Deutsch und dann eben Italienisch, Englisch und Französisch. Das waren die Sprachen, die man eben für die Karriere einfach braucht.
Also wenn Sie Italienisch gesungen haben, haben Sie wirklich gewusst?
Da wusste ich genau, was ich singe.
Ja, das, natürlich. Ich dachte, lernen Sie die Buchstaben, so jetzt wie beim Russischen beschrieben, ähnlich wie die Noten.
Ja, nein, ich lerne eben die Wörter und das, wenn man Così fan tutte singt oder so, etwa 3 Stunden Italienisch, aber da musste ich wissen, was in den großen Rezitativen jedes Wort bedeutet. Und das habe ich natürlich dann auch mit Wonne gemacht, weil ich mich für die italienische Sprache auch sehr interessiert habe und es einfach genossen habe, Italienisch zu singen. Und wir hatten ja eben auch italienische Kollegen und mit denen wir auch Italienisch gesprochen haben und so. Und deshalb war das eine Wonne, Italienisch singen zu dürfen.
Mhm. Bei Alfred Biolek haben Sie mal erzählt, dass man Folgendes in 12 Sprachen sprechen können muss, wenn man so in der Welt unterwegs war wie Sie. guten Tag, auf Wiedersehen, vielen Dank und es zieht hier.
Ja, das ist wohl wahr. Naja, es hat ja meistens, war ja immer, man sah ja nie unter idealen Umständen, das war nur an der Metropolitan Oper, wo man wirklich, oder München, war ich einfach eben, oder Wiener Staatsoper, da hat man eben Bedingungen, da braucht man nicht zu sagen, es zieht, die passen einfach auf einen auf.
Erkältung ist die Hölle.
Erkältung ist Absagen.
Ist das passiert?
Nein, eigentlich nicht. Es gab ja Cortison und wir hatten alle untereinander, die Sänger haben sich ja untereinander, wir waren ja alle befreundet und jeder hat dem anderen gesagt, wo man schwarz Cortison bekommt. Und das haben wir dann gewusst und haben dann uns schon immer schon gleich einen Vorrat mitgenommen, wenn es kam, wenn wir abends Vorstellungen hatten oder so. Ich hab's einmal erlebt, dass ich schwerst erkältet war in Wien und da hatten wir alle einen Halsarzt und der gab uns Cortison, damit wir abends die Vorstellung, aber dann so hat es auslaufen lassen, dass man sich nicht geschadet hat. Mhm. Also man muss einfach vernünftig umgehen mit Medikamenten.
Nochmal zu dem Singen in einer fremden Sprache. Wie ist das mit der dazugehörigen Emotion, also der für die Oper ja auch notwendigen emotionalen Übertreibung? Erschließen Sie sich diese...
Ja, Sie fragen sehr gut. Das sind nämlich die Dinge, die einen... wo man sehr aufpassen muss. Ich weiß noch, wie ich meine erste Sieglinde gesungen habe, da irgendwo in Frankreich und der Regisseur, der sah, dass mir die Tränen kamen, wie die das Schwert, ich fange jetzt schon an zu heulen. Und da hat er mir in die Hand gebissen, der Regisseur. Und da habe ich lachen müssen und damit war es gut. Aber man wird sehr bewegt.
Aber wie, worüber? Über den Text oder über die Musik?
Über die Handlung. Zum Beispiel Così fan tutte ist die traurigste Oper, die jemals komponiert worden ist. Die ist trauriger als Tristan oder alles, weil es ein Offenbarungseid ist der Liebe gegenüber. Die Leute denken immer, es ist komisch. Es ist einfach ein bitteres Lachen. Aber die Così ist so ein tiefgründiges, vielschichtiges Werk. Und dass Mozart das geschrieben hat, hat mich auch immer erstaunt, denn es ist ja für mich seine schönste Oper eigentlich und natürlich Don Giovanni oder Zauberflöte, aber Così fan tutte ist so ein bitteres Lächeln.
Edda Mosers Stimme wurde weltweit auf Opernbühnen gefeiert, Bravo-Rufe, Blumensträuße und Bewunderungsbriefe wahrscheinlich inklusive. Wann waren Sie selbst mit einer Aufführung rundum glücklich?
Ach, eigentlich würde ich eher erwähnen, wo ich nicht glücklich war, denn es war für mich eine solche Gnade, auch in Wien zu singen, an der Metropolitan Oper zu singen, in Paris zu singen und wo überall. In mir war vor allem Dankbarkeit. Man hat natürlich fürchterliche Angst immer gehabt, dass man mir irgendwie aus der Kurve fliegt oder so. Und ich weiß, an der Wiener Staatsoper war ich immer besonders nervös und so. Und dann hat dann die Garderobe gesagt, ne Frau Kammersänger, in 3 Stunden ist alles vorbei. Das hat mich so getröstet. Also ich war so gern in Wien.
Aber was war jetzt nicht glücklich? Also wann war eine Aufführung nicht
das gab,
glücklich?
Das gab es nicht. Das habe ich
eigentlich... Weil Sie eben gesagt haben, da würden Sie lieber drüber reden.
Ja, es gab auch mal Vorstellungen, aber ich habe das irgendwie auch vergessen. Ich habe eigentlich nur mir das Glück bewahrt.
Konnten Sie denn nach einer Aufführung unter dem Strom von Adrenalin, der da ja in einem ist, überhaupt realistisch einschätzen, ob das jetzt gut war oder nicht?
Das weiß man ganz genau. Man sieht es am Gesicht vom Dirigenten, aber man fühlt genau, wenn man falsch singt oder wenn man, gab es nicht. Ich habe einfach mal eine Sache mal gehabt, das war für mich eine so erstaunliche Erfahrung. Entführung aus dem Serail habe ich gesungen an der Wiener Oper mit Peter Schreier. Dann habe ich einen Fehler gemacht im Duett und der Schreier hat den Fehler nachgesungen.
Oh.
Und da hat man eben gedacht, das ist eine andere Ausgabe. Also das waren eben Kollegen wie Peter Schreier, den ich wirklich so geschätzt habe.
Also das hat er gemacht, um Sie zu schützen?
Um mich zu schützen, ja. Mhm. Ich bin immer geschützt worden. Wirklich, ich habe erlebt mit Alfredo Kraus zum Beispiel, dann kam er in die Probe mit Sonnenbrille. Was ich eine Unverschämtheit fand. Und wer hat sich um mich überhaupt nicht gekümmert, also so. Und dann habe ich die Addio-Arie in der Vorstellung dann gesungen. Und da kam der Alfredo Kraus zu mir und sagte, seit Maria Callas hat er diese Addio-Arie von der Traviata nicht so perfekt gehört. Und wir wurden Freunde für ein ganzes Leben bis zu seinem Tod. Den habe ich mir ersungen.
Mhm.
Und so war es eben auch mit Placido Domingo oder Pavarotti. War eine herrliche Geschichte, dass Pavarotti, wir hatten zusammen Bohemen gemacht, ich habe die Musetta gesungen und er rief aus Hamburg die Metropolitan Oper an und sagte, er möchte bitten, dass die Edda Moser die Musetta in Hamburg singt. Und haben die gesagt, kommt gar nicht in Frage, die singt hier bei uns Don Giovanni, die kann nicht kommen. Und da habe ich mir gedacht, ich habe in Würzburg im Chor unter demütigenden Umständen habe ich gesungen und jetzt kabbelt sich die Metropolitan Oper mit dem Pavarotti, damit ich kommen soll. Wissen Sie, man kann so, solche Sachen habe ich erlebt, dass man einfach nur dankbar ist, das erleben zu dürfen.
Wie haben Sie sich denn in den Stunden nach einem Auftritt gefühlt? Also wenn Sie langsam wieder runtersteigen mussten von der Wolke 7?
Ja, das hat sich am meisten eben gezeigt, Silvester. Ich habe ja immer Silvester viele Jahre durch, in Silvester habe ich die Rosalinde in der Fledermaus gesungen. Und dann gingen wir immer alle rüber ins Sacher, gaben dem Kellner, der mit dem Schweinerl auf dem Arm dann da stand, und kriegte der da ein Trinkgeld. Dann gingen wir alle nach Hause und haben uns ins Bett gelegt, weil am nächsten Tag war wieder Fledermaus. Da gab's nichts mit Remi Demi oder so, sondern wir haben einfach unserer Vorstellung gedient durch Disziplin.
Ja, und dann konnten Sie schlafen?
Nein. Nein, ich habe nie geschlafen. Ich schlafe auch heute nicht gut. Ich schlafe immer mit Tabletten. Schlafen ging nicht. Man hat sich erst geärgert, was man hätte besser machen können. Und auf der anderen Seite, oh Gott, was kommt jetzt morgen wieder? Ich bin sicher, ich spreche im Namen aller Sänger, dass man so richtig tief schläft. Also das habe ich gar nicht, habe ich noch nie erlebt.
Längst schwebt Ihre Stimme noch höher als auf Wolke 7. Sie wurde nämlich 1977 mit der Raumsonde Voyager ins All geschickt. Mozarts Königin der Nacht aus der Zauberflöte. Ihre Lebensarie, über die wir noch ausführlich sprechen werden, die wir auch noch hören werden, die kreist dann nun auf einer Datenplatte aus Kupfer als Botschafterin des kulturellen Erbes der Menschheit. Die Voyager, die hat das Sonnensystem längst verlassen und ich habe gerade gelesen, dass die Energie an Bord zunehmend nachlässt. Vermutlich läuft diese Mission also ihrem Ende zu. Ist Ihre Mission, Frau Moser, damit trotzdem erfüllt?
Ja. Ich meine, die kühnsten Träume, die ich hatte, also man wäre nicht darauf gekommen, dass ich in den Raum fliegen darf und von der Erde verkündige mit der Königin der Nacht. Ich meine, ich vertrete nun in dem Fall Mozart. Ich meine, die haben mich von Cape Canaveral angerufen, damals, wie ich an der Met war, und haben gefragt, ob ich erlaube, dass die Königin der Nacht mit auf dem Voyager.
Unvorstellbar.
Deshalb habe ich gesagt, was ist denn jetzt los? Man kann es einfach nicht glauben. Aber ich bin nie deshalb also überkandidelt oder so. In mir ist nur Dankbarkeit, dass meine Eltern an meiner Seite waren und dass ich diesen Weg gehen durfte. Das ist doch eine Riesengnade. Nicht, dass ich deshalb an Gott glaube. Ich glaube nur an Mozart und an Bach. Aber dieses Gewäsch, was die Kirche heute treibt, das ist für mich einfach unverschämt.
Sie sind ja gebürtige Berlinerin, was man immer noch ein bisschen hört,
ja,
finde ich.
Ja, bisschen ist gut. Ich kann gar nicht Hochdeutsch. Ne?
Aber Berliner Schnauze klingt für eine Opernsängerin doch irgendwie zu derb, finde ich. Was würden Sie sagen, ist noch Berlin an Ihnen?
Ich kann gar nicht ohne Berlin sein, aber ich bin in Berlin am allerwenigsten anerkannt worden. Da haben die mir gesagt, na ja, die kommt von hier, was soll die, was kann die schon? Nicht? Die Berliner waren immer desinteressiert an mir und ich bin nie in Berlin glücklich gewesen.
Ah ja. Ist das auch mit ein Grund, warum Sie nicht nach Berlin zurückgekehrt sind? Sondern
ja, das gehört dazu. Weil die Berliner, ich habe natürlich sehr nette Klassenkameradinnen und so, die bis heute treu an meiner Seite sind. Aber diese Schnauze, die die Berliner haben, die kann manchmal sehr verletzend sein. Und ich meine nicht, dass ich, sagen wir mal, da gelitten habe oder so. Aber diese Zärtlichkeit, die ich so in Wien bekommen habe oder wo ich auch immer gesungen habe. Also Berlin und London sind meine, die Städte, wo ich nicht wieder hin muss.
Nicht wieder hin muss, ja, aber Sie bleiben hier in Rhein-Breitbach. Ist das der bessere Ort zum Altwerden?
So, meine Mutter hat mir den gesucht, als ich damals meinen Mann rausgeschmissen habe und habe mich von ihm also scheiden lassen. Ich wusste gar nicht mehr, was ich tun sollte. Und da hatte die Mutter gesagt, die zwei Schwestern hatte, einfach komm her.
Lebte die Mutter auch hier?
Nein, nein, in Bad Honnef. Aber das ist schon lange her jetzt. Aber damals war es eben so, dass sie sagt, komm her, wir machen was, wir finden was. Und dann haben sie mir das Haus hier gesucht. Die drei Schwestern haben die dann die Nachbarin da geklingelt, gefragt, ertragen Sie Gesang? dann wusste die überhaupt nicht, worum es geht und war also sehr nett und ich stand dann also ganz erschrocken und dann sagte sie, ja, seien Sie willkommen. Und dann habe ich mir das Haus hier so eingerichtet, wie ich es wollte.
Also ist so eine Art Reihenhaus, ne? Kann man sich vorstellen. Ist das tatsächlich so, wenn Sie hier Klavier spielen und singen, dass man das nebenan hört?
Ja, das schon. Das Köstliche war eben, als ich hier mit meinem, ich habe einen Begleiter gehabt, Ivan Törsch, und der hat auch meine Liederabende begleitet. Und dann haben die hier geklingelt bei mir und haben gesagt, könnten Sie nicht die Küchentür aufmachen? Wir hören nicht genug. Also habe ich gedacht, ich bin angekommen.
Geboren wurde Edda Moser im Oktober 1938 in Berlin. Stellen Sie uns Ihre Eltern doch noch ein bisschen genauer vor.
Ja, ich hatte fabelhafte Eltern. Also ich meine, mein Vater war Musikwissenschaftler und hat sehr viele Bücher geschrieben. Und wir wurden zu Hause eben einfach derartig instruiert, dass ich schon irgendwo eine Grundlage hatte, um mich eben mit Musik zu beschäftigen. Und habe dann auch Klavierstunden gehabt und so weiter. Und er war eben einfach ein namhafter Wissenschaftler. Hans-Joachim Moser. Und er war eben, hatte 1935 seine Stimme verloren und sein Gehör verloren, weil die Nazis ihn eben kaltgestellt haben. Mein Vater war mit Richard Strauss sehr nah und da wurde mein Vater dann von Richard Strauss eingeladen, dort in seinem Institut zu arbeiten und so weiter. Und dann war aber die Bedingung, dass er Nazi werden muss, sonst kriegt er die Position nicht. Und dann ist mein Vater Nazi geworden. Da haben die Leute ihn nicht mehr gegrüßt, die später alle Nazis waren. Und mein Vater hat dann versucht, sich das Leben zu nehmen mit Gas. Da hat man ihn aber retten können. Dabei hat er das Gehör verloren. Aber dann meine Mutter ist einfach ein Wunder gewesen. Meine Mutter war Schneidermeisterin bei Horn in Berlin, was es heute nicht mehr gibt, und hat alle meine Abendkleider genäht. Und meine Mutter hat so daran geglaubt, dass ich den Weg gehen kann. Und so, und der Glaube meiner Mutter hat mich auch sehr bestärkt.
Ich würde sehr gern noch bei der Familie bleiben.
Ja, na klar.
Nämlich auch bei diesem Punkt, dass über dieser glücklichen Familie, so wie Sie sie gerade beschrieben haben, dieser intakten Familie ja auch ein Schatten lag. Das haben Sie auch in Ihrer Autobiografie beschrieben.
Ja, das gab viele Schatten, aber wir haben sie einfach durch die Liebe konnten wir uns zusammen, wir haben uns immer zusammengehalten gegen das Dunkle, was wir denn immer hatten.
Aber Ihr Vater hatte eine zweite Familie. Er hatte
nicht nur eine zweite,
viele
Liebschaften. Mein Vater hat solche, ich hab's nie verstanden, dass mein Vater eben da andere Leute, eben andere Frauen da eben beglückt hat.
Außereheliche Kinder.
Außereheliche Kinder. Meine Mutter war die schönste von allen und die klügste von allen. Und es war wahrscheinlich ein Geltungsbedürfnis. Ich hab's bis heute nicht begriffen.
Wie haben Sie davon erfahren?
Von meinem Bruder Jörg. Der hat's mir gesagt. Er hat gesagt, Vater hat eine andere Familie noch und so weiter. Aber das waren also Sachen, über die ich auch sehr ungern spreche, weil es unsere ganze Kinderzeit, deshalb hasse ich den Sonntag bis heute, weil Vater am Sonntag immer wegging und ging zu der anderen Familie und meine Mutter hat jeden Sonntag geweint. Schuld war ja mein Vater. Die Frauen konnten ja nichts dafür. Er war berühmt und man konnte sich mit dem Hans-Joachim Moser schmücken und das hat seiner Eitelkeit gut getan. Und darum ist das für mich ein ganz dunkles Kapitel, was eben ich auch nur immer wegsingen konnte. Weil ich nämlich meinen Trost habe ich gesucht in den Gesprächen mit meinen Geschwistern und mit Muttern eben, die nichts gesagt hat. Ich habe nichts von meiner Mutter erfahren, sondern das hat mir mein Bruder Jörg gesagt. Der wusste es. Woher er es wusste, weiß ich bis heute nicht. Aber wissen Sie, es interessiert mich auch nicht mehr.
Führte das denn zum Bruch mit dem Vater?
Nein, nein, nein. Mein Vater hat mich mal irgendwann, irgendwo, weil er direkt am Konservatorium in Berlin war, hat er mich mal, weil ich einen Freund hatte, und da hat er mich angebrüllt und so, und so habe ich ihm dann gesagt, du sei mal ganz ruhig. Das habe ich dann doch gesagt, aber ich habe dann nie wieder darüber mit meinem Vater gesprochen. Und wie mein Vater im Sterben lag, war ich bei ihm. Und habe ihm dann, das Letzte, was wir gehört haben, war die erste Symphonie von Brahms. Und dann bekam ich ja diese Angebote, für den Karajan vorzusingen. Und das war das letzte Wort, dass er sagt, du musst fahren.
Also Sie sind komme ich später noch drauf, zum Vorsingen zu Karajan gereist. Und als Sie zurückkamen, war der Vater tot.
Genau, genau. Es war fast wie eine Erlösung. Denn meine Mutter hat ihn von Tag und Nacht eben gepflegt. Und bis zu seinem, also wie er dann ins Krankenhaus kam, um zu sterben, Da hatte meine Mutter schon ihn 3 Jahre gepflegt und wollte eben zu ihren Enkelkindern, um sich einfach mal zu erholen. Und in dem Moment ist er gestorben.
2011 ist diese Autobiografie von Ihnen erschienen und darin erzählen Sie auch, dass Sie als Kind unter Asthmaanfällen gelitten haben.
Ja, das stimmt, das ist bis heute so.
Wie konnten Sie damit Sängerin werden?
Ja, das weiß ich auch nicht. Es war wetterabhängig, natürlich, von blühenden Bäumen und so weiter, wie es jetzt gerade der Fall ist. Aber ich habe mit dem Asthma unglaublich lange Phrasen singen können, weil ich wusste, so und so viel Luft steht mir zur Verfügung. Und wenn man die ökonomisch einteilt, konnte ich Phrasen singen im Don Giovanni, wo die alle mit den Ohren geschlackert haben und haben das gar nicht glauben können. Aber das habe ich durch das Asthma gewusst, wie man mit Luft umzugehen hat. Dann hat mir das Asthma im Grunde genommen auch bei meiner Interpretation geholfen.
Wo kam das denn her, das Asthma?
Das war der Krieg. Ich habe ja die letzten Kriegstage, war ich ja in Babelsberg, wo wir lebten, die Familie. Und die Bomben, wenn die um das Haus herumgefallen sind, meine Mutter, die hatten immer vorher, sind die Flieger gekommen und haben glühende Stäbe um das Haus herum abgeworfen, damit die besser treffen. Und auch um unser Haus, wir hatten ein kleines Haus da in Babelsberg und da ist meine Mutter dann rausgegangen mit Lederhandschuhen und hat diese glühenden Stäbe aufgesammelt und vergraben. Und dadurch wurde unser Haus nicht getroffen. Aber die Angst und diese furchtbare Not, man saß ja im Keller, mit anderen Leuten wurden die Bomben fielen, staubte es immer. Und das hat mich wahrscheinlich dahin gebracht, dass ich das Asthma, aber es war eine Nervengeschichte. Aber heute kann ich eben damit umgehen und bei der Singerei eben habe ich natürlich Cortison genommen, weil ich eben wusste, dass Asthma kann kommen, wenn Angst entsteht, gibt's ja. Mhm. Und so, also das habe ich dann irgendwie gut auf die Reihe gekriegt.
Und ist dieses Haus in Babelsberg dann zerstört worden oder warum mussten
Nein,
Sie da raus?
Bis heute steht es, aber meine Mutter hatte damals noch Silber vergraben. Da war ja die Potsdamer Konferenz 45 und wir mussten innerhalb von 20 Minuten das Haus verlassen, haben es nie wieder betreten. Und meine Mutter ist dann später nochmal hingefahren, hat geguckt, aber das war alles weg.
Und wo sind Sie dann hin?
Ja, wir sind dann erstmal nach dem, wo wir aus dem Haus geschmissen wurden, eben innerhalb von 20 Minuten, dann sind wir auf eine Havelinsel, Küssel hieß die, da sind wir hin und dann gab es nichts mehr zu essen. Und dann ist mein Bruder Jörg immer, es war an der Havel, dann ist er immer ins Wasser mit seinen nackten Füßen und dann haben die Krebse an seine Füße reingebissen und die hat er dann rausgezogen und davon haben wir dann gegessen. Es gab nichts mehr. Nichts. Gar nichts. Und die Leute, die mein Alter haben, werden das bestätigen. Es ist keine Übertreibung. Es gab nichts zu essen. Und Mutter ist dann oftmals mit einem großen Taschen losgegangen, um irgendwas zu essen zu finden und kam dann immer nach Hause und hatte nichts gefunden. Und wir haben wir eben gehungert. Nicht? Und ich hatte dann eine ganz entsetzliche Ödeme an meinen Beinen durch die Hungerödeme, die ist ja bekannt. Und das war dann eben...
Ich kannte das nicht, ich habe das in Ihrem Buch gelesen.
Ja. Die Hungerödeme, da fließt dann, hatte ich an den Beinen überall und da fließt so eine Lymphe raus und die klebte dann an den Strümpfen fest und meine Mutter hat dann, wenn es nachts um 2 dann gab es Licht und Wärme, da konnte sie ein bisschen Wasser, hat sie uns dann versucht, die Strümpfe, die an den Wunden angeklebt waren, eben irgendwie zu lösen und wir haben natürlich gebrüllt, wir haben Spieße und das war immer nachts, also was meine Mutter erlebt hat und ach, ich kann es gar nicht sagen.
Das sind so krasse Bilder, Gegensätze. Also ja. Das, was Sie jetzt beschreiben so. Und daneben die kleine Edda, die unter dem Flügel des Vaters in der Obhut spielt.
Ja, sicher, das hat Mutter immer. Die hat mich immer unterm Flügel geparkt, weil sie sagt, dann bleibt Edchen da, weil Vater Klavier gespielt hat. Und Edchen geht dann nicht weg. Und sie musste ja Essen suchen gehen und so. Und hat mich immer unter den Flügel gesetzt und mein Vater hat dann gesungen.
Wir sitzen hier ja übrigens auch neben einem wunderschönen Flügel in ihrem Wohnzimmer. Der Vater von Edda Moser saß als Kind noch auf dem Schoß von Johannes Brahms. Ja. Und Sie haben ein Album mit Liedern von Brahms und Richard Strauss aufgenommen, von dem wir jetzt Strauss Frühlingsfeier hören. 1983 aufgenommen mit Christoph Eschenbach am Klavier. Was bedeutet Ihnen dieses Lied?
Naja, es ist einfach Musik geworden, Erotik. die Wildheit von denen, die da rumschwirren durch die Frühlingsnacht und so. Das war natürlich nur meine Welt, nicht? Da war was los und so weiter. Und natürlich nur Christoph Weschenbach, der so himmlisch Klavier gespielt hat.
Richard Strauss, Frühlingsfeier, die Sopranistin Edda Moser, hier begleitet von Christoph Eschenbach. Und während wir das hören, sagen Sie, die Tiefe ist wichtig.
Ja, das ist, was ich eben sehr gerne erwähne, auch für die heutigen Sänger. In den ganzen Konzertarien von Mozart oder so kommt ja sehr viel Tiefe vor. Dieses kleine Gepiepse da oben immer, das bringt's ja nicht. Königin der Nacht ist eine tiefe Rolle mit ein paar hohen Tönen.
Naja. Ich möchte noch mehr über Ihre Anfänge als Sängerin erfahren. Soll ich besser sagen, die mühseligen Anfänge?
Nein, es sind die Anfänge, die dazu geführt haben, zu wissen, was einen erwartet an der Bühne. Das kann sich sicher keiner vorstellen. Und ich weiß noch, wie ich in Würzburg war. Da war mal irgendwo ein Fest und da haben sich alle getroffen zum Kaffee trinken oder was weiß ich. Und da die Primadonna dort, da hat sie gesagt, was wollen Sie denn hier? Wir wollen doch unter uns bleiben. Und da habe ich gesagt, soll ich Sie küssen oder ohrfeigen? Weil ich gedacht habe, hier bleibe ich nicht. Und so fing es eben an, dass ich erst einmal Demütigungen ertragen musste. Man muss lernen, die in einer guten Form von Demut und Disziplin erstmal zu lernen, wie muss man sich am Theater überhaupt benehmen. Allmählich bin ich hineingewachsen. Heute bin ich ein solcher Profi, was ich genau weiß, was man zu tun und zu lassen hat, wie man seine Körperkräfte einteilt, was man zu essen hat, was man trinken muss. Und alle diese Dinge muss man richtig lernen. Und ich habe es, wie man sagt, von der Pike auf gelernt, was heißt Oper.
Würzburg und Hagen, ja, also das wird ja immer gesagt, auch bei Schauspielern, dass die Provinz eine gute Schule sei, aber eben auch eine harte Schule, wenn man raus will.
Ja, natürlich. Ich meine, ich habe vor allen Dingen so wenig Geld verdient, dass ich eben oft nichts zu essen hatte. Auch wie ich in Würzburg im Chor war, habe ich gedacht, ich will nach Wien. Ich habe mich auch informiert, alle großen Biografien gelesen, Anneliese Rothenberger oder Elisabeth Grümmer, die waren meine Vorbilder. Später natürlich auch Maria Callas, die Arme. Das waren alles Leute, die, wo ich dachte...
Warum die Arme?
Weil sie zu... sagen wir mal, demütig war, um diesen Dreckskerl Onassis, der sie ja dann wegen der Jackie Kennedy, diese große Künstlerin muss solche Erniedrigungen erleben. Das waren alles für mich Menschen, die mir in meinem Lebensweg geholfen haben.
Sie haben eben dieses Üben, 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 das klang da schon so durch, wie wichtig das war. Kam das aus Ihnen selbst?
Ach, ja.
Oder wer hatte Sie so konditioniert?
Ich habe einfach gesehen, ich kann es besser. Ich habe immer geübt. Immer. Und das war der Grund, auch weil ich meinen Mann verlassen habe, weil der das nicht mehr ertragen hat, dass ich zu Hause hier übe. Nicht? Und dann habe ich ihn verlassen, weil ich gesagt habe, meine Singerei ist doch das Ziel meines Lebens. Ich musste immer üben.
Ihre allererste Rolle, Kate Linkerton in Puccinis Madame Butterfly, 1960. Haben Sie mal als die schlimmste Rolle Ihres Lebens bezeichnet?
Ja, das sicher.
Warum? Gleich die erste, die schlimmste?
Ach, natürlich. Und zwar, ich meine, ich war im Konservatorium in Berlin, habe ich ja gearbeitet. Und wir hatten einen Regisseurlehrer, der uns also Bewegung und alles beigebracht hat und so. Und ich hatte ja wegen meines Asthmas in Weimar, war ich ja in der Ballettschule. Also der sah eben, dass ich mich gut bewegen kann. Und der inszenierte Butterfly in Berlin mit Pilar Lorenga, die ich sowieso anbetete. Und da wurde ich also wunderschön angezogen. Ich hatte einen riesigen Hut und also eine Traumperücke für 3000 Mark, ich weiß es nicht, also unglaublich. Aber man hörte mich nicht, weil es tief war. Und da kam dann die Geschichte später, dass sie eben, die Freundin eben sagte, üb nicht Höhe, du musst die Tiefe haben. Und so kam das, dass ich die Arien so prima hingekriegt habe, dass man nicht nur oben die Spitzen hörte, sondern dass man auch in der Mittellage eben hörbar war. Und das war bei der Käthe Pinkerton also total daneben gegangen.
Wie war das nach Hagen und Würzburg, wo Sie ja irgendwann auch ziemlich an sich gezweifelt haben, ja, ob das jetzt hier das Richtige ist, dass ich dann doch noch mal, ich glaube in Bielefeld, über Bielefeld,
ja, ich habe nach
tatsächlich
Bielefeld aufgehört,
die Tür, ja, geöffnet hat in Richtung Karriere?
Ich war in Bielefeld nicht glücklich, weil ich eben immer so Rollen sang, das war alles nix. Und ich habe dann eben danach dann aufgehört.
Aber wie kam es, dass Sie dann entdeckt wurden von Witiko Adler, dem großen Konzertagenten?
Ja, der Witiko Adler, das war so, ich ging ja nach Berlin dann und habe gesagt, ich werde als Solistin nichts, das klappt nicht, ich habe die Begabung nicht. Und so habe ich gedacht, aber ich muss ja Geld verdienen irgendwie. Und da habe ich beim Rias Kammerchor.
Ja, ich habe gelesen, Sie haben als Sprechstundenhilfe gearbeitet.
Das habe ich auch, das war, ja, das war, habe ich auch mal, auch um Geld zu verdienen. Ich hatte ja kein Geld und meine Eltern haben schon genug Geld für mich ausgegeben. Also ich musste eben irgendwie sehen, dass ich selber irgendwas verdiene. Und da habe ich auch mal ein bisschen Sprechstunde gemacht, hatte aber alles keinen Sinn. Und dann habe ich gedacht, ich lasse es mit dem Traum der Solistin und gehe in den Rias Kammerchor. Da wird man hochseriös behandelt und singt hochinteressante Konzerte und so weiter. Und habe da vorgesungen und die riefen mich dann an und haben dann gesagt, wir wollen sie haben. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich jetzt in den Chor gehe, bleibe ich es für immer. Und hab's abgesagt. Dann klingelte mal einmal bei mir das Telefon und da war der Rias Kammerchor und sagten, wir haben hier ein Konzert, aber es ist vergessen worden, eine Rolle zu besetzen. Judith von Honecker war das. Und also das Stück. Und da musste irgendeine Klagende, die sollte der Dirigent gab den Einsatz, kam nicht. Und da haben sie gesagt, was für eine Klagende? Und so, und dann haben sie gesagt, der Dirigent war da wütend, hat gesagt, die hier ist, singt eine Klagende. Ja. Und dann haben sie bei mir angerufen, haben sie gesagt, sie lernen doch schnell. Wir haben hier eine Klagende, die ist nicht besetzt. Und da habe ich gesagt, ja, wann ist das Konzert? Ja, morgen Abend. Ja, ich habe aber keine Noten. Und dann haben die gesagt, naja, wir hatten Noten mit der U-Bahn, das ist mal 20 Minuten überall, brachten mir die Noten um 11, um 1 konnte ich es auswendig und um 5 Uhr war die Probe.
Also diese klassischen Zufälle, die, ja, das hört man ja immer wieder,
das ist
so ein Zufall.
Das ist einfach unglaublich. Und 2 Tage später ruft der Adler bei mir an in Berlin, bei Muttern, und Karajan möchte mich hören. Dann bin ich hin, habe Karajan vorgesungen und das war's.
Und Henze?
Wo ich da eben so schön eingesprungen bin, halt rief der Adler wieder an und ob ich Henze kennte, keine Ahnung. Und sagte, kaufen Sie sich mal die Noten und dann singen Sie mal vor, dann und dann. Dann habe ich also gesungen, die Königin der Nacht, und da kam der Horst Buchholz auf die Bühne und sagte, das ist ja wunderbar, wir sind ja sowas von wunderbar. Also, und der Kerl, der daneben ihm war, den habe ich also überhaupt gar nicht wahrgenommen, und der kam dann auch zu mir und sagte, mein Name ist Henze.
Die Begegnung mit dem Komponisten Hans-Werner Henze, die muss eine ganz besondere gewesen sein für die Sängerin Edda Moser. Ende der 1960er Jahre hatte Henze ja mit seinen zeitgenössischen Opern, aber auch wegen seines Lebensstils und seiner politischen Haltung für einige Skandale gesorgt. Wussten Sie, auf wen Sie da bei diesem Vorsingen treffen?
Ja. Ja, das, also ich meine, ungefähr, ich habe ihn dann auch in Italien besucht und er hatte immer seinen Kommunistenknall und da war ich dann zum Essen da eingeladen, wir aßen von goldenen Tellern und dann kam der Koch, ob es uns allen geschmeckt hat, und ich habe dann in meinem Italienisch ihm dann gesagt, vielen Dank, es hat mir sehr gut geschmeckt, und da sagt der Henze zu mir dann so über den Tisch rüber, mit dem Personal spricht man nicht. Da habe ich gesagt, was für ein Schwachsinn, ich sag, was ist denn dieser Kommunist, gibt sich als Kommunist, und mit dem Koch darf man nicht sprechen, also der hat so auch nicht mehr alle und so. Aber dann hat der Henze eben für mich komponiert, Fluss der Medusa, und das hat ihn unglaublich gefreut, wie ich das dann gesungen habe.
Was heißt das, frage ich mich. Ich komponiere für eine Stimme.
Ja. Er hat die Stimme, wenn er komponiert, im Ohr. Überall sind wir ja zusammen gewesen und er hat mich sehr geschätzt, weil ich eben auch immer bescheiden war und da auch einfach meine Musik gesungen. Und was ich mir eingeübt habe, habe ich dann tapfer gesungen.
Das heißt, er hat sie geschätzt, weil sie so furchtlos gesungen haben.
Ja, ich habe es alles auswendig gekonnt.
Aber waren sie furchtlos?
Ich habe das eine Mal, da bin ich ja eingesprungen, weil da eben eine Sängerin abgesagt hatte. Und das Stück habe ich dann mit ihm in London gemacht und so und habe dann das einfach gekonnt. Und es war auch letztlich gut komponiert. Aber man hat ihn auch damals wie heute auch nicht so hoch geschätzt, wie er eigentlich war. Er hat ja dann für meine Stimme, hat er dann das Fluss der Medusa eben komponiert, was ja nie stattgefunden hat, was ja in Hamburg dann eben ins Wasser fiel, wegen seiner Kommunistenverrücktheit und so.
Also die Uraufführung war ein Skandal, Tumulte gab's. Henze hatte das Werk Che Guevara gewidmet.
Ja, sicher. Und dann hat er vor allen Dingen eben eine rote Fahne ans Dirigentenpult machen lassen und wollte dann also da anfangen zu dirigieren. Und es war also Übertragung bis Südamerika und bis ich weiß nicht wohin. Alles war ein Riesenaufwand und so. Und dann erschienen da solche Che Guevara-Anhänger und wollten da krakeeln. Und Henze sagte, wir fangen jetzt an. Und da sagte der Rias Kammerchor, wir singen nicht unter einer roten Fahne. Und damit fiel das Konzert aus. Henze kam in den Knast. Ernst Schnabel, der Dichter dieser ganzen Sache, kam auch in den Knast.
Der Librettist.
Ja, und wir gingen dann also alle nach Hause. Fischer Dieskau hat gesagt, ich werde nie wieder mit Ihnen singen, hat er zum Henze gesagt. Ich hatte dann auch keine Zeit mehr, diese Sachen zu singen und so. Und dann ist Henze ja dann auch in Dresden gestorben. Und da war der Gerd Uecker, war damals Intendant, und dem habe ich dem Uecker gesagt, grüßen Sie den Henze von mir. Und der Henze hat das dann auch gemacht und da sagte der Henze dann zu ihm, mein Ellerlein. Und dann ist er gestorben.
Henze, eine wichtige Begegnung, eine zweite wichtige eben die mit Herbert von Karajan. Wie sind Sie an den rangekommen?
Ja, der Wittico Adler hat das Vorsingen organisiert und ich habe dem Karajan dann vorgesungen und irgendwie war ich so mutig, also wenn ich heute daran denke, aber ich habe ihm dann vorgesungen und dann kriegte ich vom Adler die Nachricht, sie gehen jetzt mit dem Karajan nach Salzburg und dann haben wir in Salzburg, haben wir dann eben Rheingold gemacht und ich war eine Rheintochter.
Wagner, Osterfestspiele in Salzburg, das war ja ein riesen Karrieresprung.
Ja. Ja.
Und über Rheingold und Karajan sind Sie dann an die New Yorker Met gekommen. Das ging ja alles sehr, sehr schnell.
Ja, es ging ganz schnell. Der Rudolf Bing, das war ja ein ganz, ganz großer Mann.
Der Intendant.
Ja, und der hat ihn eingeladen und dann.
Operndirektor.
Mhm. Als ehemaliger Nazi war große Aufregung, ob er überhaupt auftreten darf in New York. Und dann sind wir nach Amerika gefahren und so weiter und dann habe ich ihn mal zufällig getroffen auf dem Flur, so in der Oper eben, wie man sich so trifft, zufällig. Und da sagte ich dann zu ihm, Herr von Karajan, solange ich hier die Rheintochter singe, falle ich ja nur auf, wenn ich falsch singe. Sonst bin ich eben im Ensemble. Ich würde es sehr gerne hier vorsingen. Und da sagte der Karajan, trauen Sie sich das? Und da sagte ich, Herr von Karajan, wenn ich mit Ihnen singe, fürchte ich weder Gott noch den Teufel. Und 3 Stunden später rief mich der Mr. Bing an in meinem Hotel, sagt, Miss Moser, ich höre, Sie wollen mir vorsingen. Dann kommen Sie mal morgen. Und ich habe gedacht, so vielleicht in 2 Jahren oder so.
Ja.
Irgendwas. Ja, und dann bin ich dahin. Da standen viele, die vorsingen wollten im Abendkleid und waren alle. Und ich kam mit meinem kleinen kurzen Hüppekleid da, also, weil das, ich war gar nicht vorbereitet darauf. Und dann kam also eine Stimme aus dem Dunkel, der Metropolitan-Oper, was wollen Sie in Deutsch? Natürlich, ich habe nie Englisch gelernt richtig, weil alle Deutsch sprachen.
Bing war gebürtiger Wiener, alles
ja, eben, waren alle
Immigranten.
Alle. Und waren alles Immigranten und so. Und ich habe mich da vorher eingesungen in der Garderobe und da kam ein kleiner Herr rein und auch auf Deutsch sagte er, was wollen Sie, Sie wollen hier vorsingen, was wollen Sie denn singen? Habe ich gesagt, Königin der Nacht. Und er sagte, dann machen wir mal. Und dann krempelte er seine Ärmel so ein bisschen hoch und da war die Nummer von Auschwitz. Und da habe ich gedacht, mein Gott, als Deutsche mit einem Auschwitz-Überlebenden vorzusingen. Das war auch eine Last, die neben der ganzen Singerei und so weiter dann eben auch kam, weil ich ja sehr gut über alles Bescheid gewusst habe, was viele da eben bis heute auch ignoriert haben. Also dann habe ich erst die zweite Arie gesungen, die Hölle Rache eben, und dann kam die Stimme wieder, wie ich fertig war. Wollen Sie sich ausruhen oder wollen Sie weiter singen? Sag ich, ich singe ja, wo ich schon mal da bin, singe ich also gerne noch weiter. Was singen Sie? Sag ich, die erste Arie der Könige der Nacht. So, habe ich dann gesungen. Und dann sagte die Stimme wieder aus dem Dunkel, gehen Sie mal in den zweiten Stock. Da ist Bob Hermann, mein Assistent. Der wird Ihnen das Weitere sagen. Und ich ging dann nach oben im zweiten Stock und bekam einen Dreijahresvertrag.
Großartig. Bis dahin, das haben Sie vorhin so angedeutet, hat Ihre Mutter Ihnen immer die Kleider genäht. Ja. Das wurde ja dann schlagartig anders.
Eigentlich nicht. Ich habe, weil ich die Figur bewahrt habe, habe ich immer, wenn ich Liederabende gegeben habe, wo eben Abendkleider gefragt waren und so weiter, habe ich immer Mutterns Kleider angezogen.
Die Sängerin Edda Moser im Feiertagsgespräch von Deutschlandfunk Kultur. Wir treffen uns vor Ostern und senden das Gespräch am Karfreitag. Haben Sie bestimmte Osterrituale?
Eigentlich nicht. Seitdem ich alleine lebe, habe ich das nicht.
Und mit Religion, haben Sie vorhin schon gesagt, haben Sie auch nichts am Hut? Also glauben Sie an was anderes als an Musik?
Wissen Sie, man muss so denken, so ein Klavierkonzert von Mozart, was brauche ich Gott? Ich glaube nicht daran. Wissen Sie, was heute im Osten passiert? An Morden, dass man Kinder ins Feuer schmeißt, lebendig und so weiter, wie wir es damals eben bei den Nazis gemacht haben. Wo ist da Gott? Mir können die Kirche erzählen, was sie wollen. Und ich bin mit sehr vielen Leuten aus der Kirche tiefst befreundet. Zum Beispiel mit der Generaloberin der Franziskanerinnen hier im Rheinland, Schwester Basina Klosters, eine ganz nahe Freundin. Ich habe mit ihr nie über Gott gesprochen, aber was im Osten passiert, jeden Tag, wo die Menschen zerbombt werden und wo ist Gott? Also ich bin zu nah am Krieg gewesen, als dass ich das akzeptiere.
Was für viele in der vorösterlichen Zeit ja auch dazu gehört, ist das Fasten. Habe ich gedacht, das gehörte für Sie wahrscheinlich auch zum Beruf.
Nein, ich meine, ich will nur gut aussehen. Man kann schlank sein, gucken sich Agnes Balzer zum Beispiel, die große Sängerin, eine sehr gute Freundin war sie damals. Die ist schlank und rank gewesen und hat hochdramatisch gesungen. Also, dass ein Sänger behauptet, er muss dick sein, um singen zu können, ist ein absoluter Unsinn.
Wir sitzen hier im Wohnzimmer von Edda Moser in Rhein-Breitbach, südlich von Bonn, der Flügel hinter uns, und neben uns an der Wand wunderschöne orthodoxe Ikonen. Sind es die, die Ihnen Helmut Kohl geschenkt hat?
Ja, das stimmt. Ja, ich habe, das hat er, alle seine Freunde kriegten Weihnachten eine Ikone und ich habe 11 Ikonen. Die Freundschaft mit Helmut Kohl war ein großes Geschenk für mich. Ich habe ihm eben auch Musik beigebracht. Also das Tripelkonzert von Beethoven war sein absolutes Lieblingsstück, das habe ich ihm beigebracht. Ich habe ihm gesagt, Herr Bundeskanzler, Sie müssen Musik kennen. Und dann ist er auch in Salzburg, weil Westspielen war, ist er auch gekommen und hat mich gehört und so. Also
das. Aber wie kam das, dass Sie ihn tatsächlich nach Hause eingeladen haben?
Es war so, als Hannelore so krank war, die war ja so entsetzlich krank, ich habe sie oft besucht und so, da saßen wir unten im Keller im Dunkeln und haben dann eben miteinander gesprochen. Aber Helmut Kohl durfte niemand einladen, die Hannelore hat's verboten. Und da habe ich dann, weil ich alle seine Freunde, sein Pressemann und so weiter, die waren alle meine Freunde, also die waren alle da und dann habe ich die eingeladen und habe Helmut Kohl dann eben Bescheid gesagt, ich würde mich freuen, wenn er käme. Und da ist er gekommen und kam hier, hat hier gesessen, den Stuhl hat er kaputt gesessen und dann habe ich einen anderen machen lassen, damit der Helmut Kohl nicht wieder auf meinem antiken Möbeln zusammenbricht. Nicht, es war herrlich, aber er war so vergnügt immer, wenn er kam und hat es genossen, hier einfach zu sein. Hat ihm alles gefallen.
Und Kohl ließ sich eben auch berühren von Edda Mosers Königin der Nacht, ihrer Lebensarie, und jetzt hören wir die endlich.
Oh,
Das war eine Geschichte.
Erzählen Sie.
Also Helmut Sturjohann, mein Schallplattenproduzent, machte eine Gesamtaufnahme von der Zauberflöte. Komme am Tag der Aufnahme, komme ich, also das haben wir da aufgenommen in München.
Mit Wolfgang Sawallisch, dem Dirigenten und dem Orchester der Bayerischen Staatsoper.
Richtig. Und der Produzent dieser Aufnahme war Helmut Sturjohann. Der kam also auf mich zu mit fliegenden Haaren und sagte, es ist was Grauenhaftes passiert. Die Frau von Herrn Sawallisch will eine andere Königin der Nacht. Und da hat der Sturjohann, der Produzent, gesagt, wenn es die Edda Moser nicht singt, fällt die gesamte Aufnahme aus. Und da hat der Sawallisch dann, also mit knirschenden Zähnen, musste er es machen, um die Produktion zu retten. Und da ich dann mir, dass der Sturjohann 10 Minuten vor der Aufnahme erzählt hat, war natürlich in mir eine solche Wut, weil ich gedacht habe, das ist eine Unverschämtheit, dass das, was fällt dem Sawallisch ein, wen und eine andere Sängerin wollte er haben, die ich sehr gut kannte, die aber niemals die Kraft hat, die Königin der Nacht eben zu singen. Und dann hat der Sawallisch mit dünnen Lippen also gesagt, wollen Sie die erste Arie oder die zweite Arie aufnehmen? Ich sage, machen wir die zweite zuerst mit den 4 hohen Fs. Und diese Wut auf die Frau von ihm hab ich dir der Hölle Rache gesungen.
Der Hölle Rache kocht in meiner Seele.
Herzen. Das war, was ich da. Und dann sagte der Sawallisch, da war nichts auszusetzen, hat er dann so geknurrt und dann sagte er, dann machen wir gleich noch die erste Arie. Dann habe ich die erste Arie aufgenommen, auch so in meinem ganzen Tiefen, die tiefen Töne so gesungen. Und das war so gut. Und das war's. In 20 Minuten war der ganze Spuk vorbei.
Das ist ja auch genau die Aufnahme, die jetzt auf der Raumsonde Voyager im All kreist, aufgenommen 1972 in München. Wie haben Sie denn diesen Charakter für sich verstanden? Welche Gefühle bespielt die Königin der Nacht?
Ja, da greife ich nur wieder zurück in meine tiefste Kinderzeit, dass die Eltern, wie wir in Potsdam waren, ich bin ja aufgewachsen im Schloss Sanssouci. Das war ja damals also vollkommen verwahrlost und so weiter. Und so. Und da wusste ich also, was eine Königin mir so vorgestellt hat. Und mit diesem Gefühl der Macht, das hat mich bewegt, dieses Gefühl. Der sah, auch wo die Königin der Nacht ja weiß, sie wird nicht gewinnen, sie weiß das ja. Und in dieser maßlosen Wut. Und natürlich Frau Sawallisch hat sehr zu meiner Interpretation beigetragen.
Ja, aber auch nach dieser Affäre Sawallisch, sage ich mal, an anderen Tagen, 14 Jahre lang haben Sie diese Partie gesungen. Wie haben Sie sich immer wieder in diese ja auch nötige psychische Verfassung gebracht?
Weil ich Tiefe geübt habe. Ich habe immer wieder an meine Freundin gedacht und habe Tiefe geübt. Deshalb kann man alle Töne hören. Die meisten, wenn man heute eine Königin der Nacht hört oder damals auch eben, die bestimmt schön singen. Aber dieses Macht, dieser Zorn, der liegt in der Sprache und der liegt in der Tiefe. Die hohen Töne sind selbstverständlich, sonst kann man die Partie gar nicht singen. Aber dieses Zerbrochene, was sie eben ist und weiß und gibt ja ihrer Tochter den Dolch und sagt, so, jetzt mach mal. Und ich wusste immer genau, wie die Königin der Nacht zu sein hat. Und da ich die Höhe hatte, furchtlos, ich habe ja vollkommen furchtlos gesungen, sondern konnte einfach die Interpretation und die Vorstellung einer Partie konnte ich verwirklichen. In all meinen Partien. Sonst hätte ich sie nicht gesungen.
Die Höhe war auf andere Weise ein Problem. Als Sie die zum ersten Mal gesungen haben, diese Arie.
Ach, das war ja eine Katastrophe.
Da standen Sie auf einer ganz hohen Leiter. Wer kam denn auf die Idee?
Ja, das war in Dresden. Meine erste Königin der Nacht habe ich in Dresden gesungen, auf den Empfehlung vom Adler damals. Und das ging vollkommen daneben, weil die Leiter wackelte und das Podest wackelte. Und da muss man natürlich, haben wir fürchterliche Angst gehabt, dass das zusammenbricht. Und hatte die Königin der Nacht noch nie gesungen. Das war meine allererste.
Ich stelle mir vor, man steht da und bebt, ja, da wackelt die Leiter.
Ich habe gedacht, es kracht runter. Es war einfach nur jammervoll. Und das Dresdner Publikum hat durchaus verstanden, wie schlecht ich war. Und danach habe ich dann gesagt, so, das muss ganz anders sein. Alles anders. Und habe dann neu geübt. Und dann kam eben das Vorsingen schon da bei den Dirigenten bei Karajan.
Was war das schönste Kostüm, das schönste Make-up als Königin der Nacht?
Ich habe immer schöne Kostüme eigentlich gehabt. Also es waren ja eben damals noch seriöse Inszenierungen, wo das Stück noch stattfand. Das ist ja heute alles nicht mehr so. Und ich kann mich gar nicht erinnern, was ich für Kleider anhatte. Da habe ich mich nie so gekümmert. Ich habe ein einziges Mal etwas Wunderbares erlebt, als ich später in Salzburg die vier Frauen im Hoffmanns Erzählung gesungen habe und hatte auch ein Gespräch mit den Radiostationen und habe gesagt, wenn die Menschen wüssten, wie viel Einfluss ein Kostüm hat und mit welcher Sorgfalt man hier, ich hatte ja damals eben vier Rollen, vier Kostüme, ich bin einfach dankbar, was die Schneidereien, ich wusste ja nun mal von meiner Mutter, was das heißt, Schneiderin zu sein und habe das in dem Interview gesagt. Und am nächsten Tag, wie ich dann da Probe hatte in Salzburg, stand die gesamte Schneiderei, es waren 50 Leute vor meiner Garderobe, um sich zu bedanken, weil sie gesagt haben, hat noch nie jemand erwähnt, welchen Wert und welche Wirkung und welche Wichtigkeit die Schneider haben. Hm. Und damit habe ich auch meiner Mutter die Ehre erwiesen. Das hilft einfach zur Interpretation und zur Glaubhaftigkeit der Rolle.
Ja, also was braucht die Königin der Nacht, um glaubhaft zu sein?
Ein dunkles Kleid auf alle Fälle und es muss groß sein. Alles muss, wenn man den so, das hat
die Arme,
muss das Kleid mitarbeiten. Mhm. Und das habe ich eben immer realisiert.
Ja, und es darf natürlich nicht den Atem einzwängen.
Nein, das geht ja gar nicht.
2025 ist die Stimme das Instrument des Jahres. Das hat Sie doch bestimmt gefreut, Frau Moser.
Naja, das ist ein Ausrufungszeichen. Die Stimme ist ein Teil der Menschen und die Stimme kann entscheiden über Krieg und Frieden. Also das ist eben, die Stimme ist sehr wichtig.
Jedes Instrument braucht eine bestimmte Pflege. Die Stimme auch. Welche?
Schweigen.
Wirklich?
A und O. Klappe halten. Ich weiß, mit Gundula Janowitz haben wir uns immer in Wien den Mund zugeklebt, weil wir beide sehr gerne, Sie sehen ja, wie ich rede, man redet halt gerne. Wenn die Stimme arbeiten soll, muss man sie vorher ruhig halten, sagen wir mal so. Wir wollen ja die Menschen beeindrucken. Das ist ja unsere Aufgabe, die Menschen zu überzeugen, anhand der Stimme Trost zu geben. Das ist doch letztendlich, was man tut.
Haben Sie die Stimme auch durch Ihre Ernährung gepflegt? Also viel getrunken?
Nein, nicht gar nicht. Ich habe nie so viel gegessen und so. Ich habe immer mein Programm gehabt. Ich habe einfach immer sehr, sehr bewusst gegessen.
Nicht? Bühnenstaub und Aufregung steht in Ihrem Buch, sind die natürlichen Feinde der Stimme.
Ja, das muss man eben einfach, damit muss man sich abfinden. Denn Bühnenstaub ist nicht zu vermeiden.
Eben.
Es gibt einen Trick, den habe ich gelernt, für mir selber beigebracht. Wenn man im Mund trocken wird, weil die Bühne staubt, muss man ganz sanft auf die Zungenseiten beißen, hat man sofort Speichel.
Ah, das merke ich mir.
Können Sie mal zu Hause üben,
ja.
Sie sehen, hat man sofort Speichel. Man kann nicht sagen, kann ich mal vielleicht eben gerade mal was trinken. Der Einzige, der das gemacht hat, war Franco Corelli, mit dem ich auch an der Metropolitan eben Turandot gesungen habe. Und der ging dann immer von der Bühne, um dann also ein Wasser zu trinken, was aber seine Frau Loretta eben vorher in der Kirche hat segnen lassen. Nicht? Und dann kriegte er sein gesegnetes Wasser und dann bin ich einfach, wo er abgegangen war und eigentlich auf der Bühne zu sein hat, da bin ich dann mitgerannt und kriegte dann also auch einen Schluck geweihtes Wasser von Franco Corelli.
Auf was für eine Technik setzen Sie beim Operngesang? Woher kommt die Stimme?
Ja, die Stimme hat man. Man muss sie eben nur wach machen. Die Stimme ist da. Die hat man immer, die habe ich bis heute. Man muss sie nur zu wecken wissen.
Aber wo sitzt sie im Körper?
Sie sitzt überall. Der ganze Körper singt ja mit. Ich meine, es sind natürlich die Stimmbänder, aber man hat eben hier wie King Kong immer, das muss zum Klingen gebracht werden. Rücken braucht man, die Schenkel braucht man, alles gehört dazu.
Also eine gewisse Körperspannung?
Absolut.
Und trotzdem, Sie haben das vorhin schon so versucht zu beschreiben, eine bestimmte Art, den Atem zu dosieren.
Ja, na sicher, das ist Training, wie man Klimmzüge übt, wie man ihn einsetzt eben. Es ist ja ein Instrument wie ein Cello.
Was sind wichtige Übungen für die Stimme?
Ja, es ist ja so, man hat ja Punkte, die man wecken muss im Gesicht. Dann kommt das eben hier.
Ja, im Gesicht, die Nebenhöhlen.
Wenn man, hey, dann, das geht ganz weit. Nicht, wenn man eben weiß, das habe ich, und das hat mir eben damals eben die Gladys Kuchter gezeigt, dass man nicht eine Riesenstimme braucht, sondern die Stimme muss tragfähig sein. Dass man eben, man hat ja eben die Bühne, dann kommt der Souffleur, dann kommt das Orchester und da hinten sind die Leute. Aber man möchte auch in der 27. Reihe gehört werden. Und das ist eben einfach ein Training, dass man die Punkte, die Klangpunkte wecken muss. Und das ist die sogenannte Gesangstechnik.
Ja, zeigen Sie noch mal im Gesicht, wo sind die Klangpunkte?
Hier. Also rechts und links neben der Nase. Das geht weit. Das kann man, aber wenn, geht's nicht. Nicht? Man muss einfach den Trick raushaben, wie die Töne tragfähig sind.
Operngesang, das ist ja für manche eine geradezu erotische Erfahrung.
Stimmt, absolut.
Andere können es aber auch nur schwer ertragen. So oder so, habe ich gedacht. Warum löst es so starke Emotionen aus?
Ja, jede Stimme hat einen anderen Klang. Wenn man eben den Ausdruck weiß, man muss wissen, wenn ich Frauenliebe und Leben von Schumann singe oder Richard Strauss Frühlingsfeier oder so etwas oder das Veilchen von Mozart, hat jedes eine andere Geschichte. Und diese Geschichte muss man wahrhaftig präsentieren. Und das geht nur durch die Sprache und einfach durch den Atem.
Also Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie Probleme haben mit dem Regietheater heutzutage. Jetzt,
ja, das kann man
wo Sie
sagen.
Das betonen, dass Sie die Geschichte wichtig ist.
Ja.
Das ist für Sie das A und O einer Inszenierung, die Werktreue.
Ja, ich war im Don Giovanni bei den Salzburger Festspielen und habe natürlich nur gehofft, wo ich einen Don Giovanni über 100 Mal gesungen habe, habe ich gedacht, also jetzt hier will ich da, mit meiner sehr, sehr nahen Freundin Caroline Reiber sind wir dann also tapfer nach Salzburg gepilgert und haben, und also voller Vorfreude haben wir Don Giovanni dann, also uns da niedergelassen, hatten irre teure Karten. Und was uns dann da geboten wurde an verletzenden Szenen und die nichts damit zu tun haben mit der Handlung des Don Giovanni, denn die Donna Anna hat nichts mit dem Don Giovanni gehabt. Und da in dieser Inszenierung machen die da also einen vollendeten Koitus auf der Bühne, dass man totschlecht einem wird. Und es gibt am Schluss, es heißt ja Don Giovanni oder der steinerne Gast. Es kam kein steinerner Gast, sondern Don Giovanni, der Unglücksrabe, wälzte sich in Mehl, Splitter, Faser, nackt. Das ist eine solche Verletzung der guten Sitten. Und es ist Fälschung. Die müsste man wegen Fälschung anzeigen.
Aber ich glaube nicht, dass man das jetzt alles über einen Kamm scheren kann. Also es gibt doch durchaus moderne Inszenierungen.
Die gibt hervorragende moderne Inszenierungen.
Die das verbinden mit politischen Dingen, die heute passieren.
Absolut.
In der Welt. Und das
wenn
ist durchaus gerechtfertigt.
Wenn es mit der Handlung identisch ist. Es darf keine Fälschung stattfinden. Es gibt durchaus seriöse Inszenierungen. Aber ich hatte nur das Pech, keine einzige seriöse, wo ich sage, das glaube ich. Man muss es glauben. Aber viele Leute gehen dann eben in die Oper, klatschen wie die Irren und wissen gar nicht, wovon das Stück handelt.
Aber manchmal ist es doch auch interessant zu sehen, wie man den historischen Stoff auf was ganz Aktuelles beziehen kann.
Ja gut, aber es muss die Handlung, der Oper muss gewahrt. Man tritt ja dem Komponisten auf die Füße. Aber ich meine, ich habe ja nun nicht alle Inszenierungen gesehen. Mag sein, dass es gute sind, aber ich würde mich nicht wundern, wenn die Oper irgendwann mal aufhört. Denn das Orchester war in Salzburg schlecht, der Dirigent war schlecht. Also es war alles einfach unter aller Kragen weiter. Furchtbar.
Na, das glaube ich nicht, dass die Oper endet.
Na ja, gut. Also ich meine, ich bin nun sehr alt. Ich werde wahrscheinlich die Rückkehr zur Seriosität nicht mehr erleben. Aber ich habe so Schönes gehabt, dass ich eben, sind Rosen im Winter die Erinnerungen.
Ich nehme noch mal auf, was Sie vorhin erzählt haben, nämlich was ja auch wichtig war für Ihre Karriere, war Ihr Mann, Musikwissenschaftler Peter Tschobadi, von dem Sie sich haben scheiden lassen, den Sie verlassen haben.
Ja.
Sie beschreiben das in Ihrem Buch als eine unglückliche Ehe, aber er war ja wohl sehr wichtig für Ihre Karriere.
Erstens war er Ungar. Zweitens war er der Pressechef von Herbert von Karajan. So haben wir uns überhaupt kennengelernt.
25 Jahre älter als Sie.
Wie auch immer. Es ist eine Geschichte, die wirklich für ihn charakteristisch ist. Ich wollte Autofahren lernen. Und er hat gesagt, um Gottes Willen, ich bin ja der Straßenschreck schlechthin. Ich denke doch nur an meine Musik und es kommt gar nicht in Frage, dass ich Auto fahre.
Ohne Auto wären Sie hier in Rhein-Breitbach aber aufgeschmissen heute.
So, naja, das ist ja nur der bessere Teil meines Lebens. Also wie auch immer, jedenfalls habe ich also keinen Führerschein. Ich konnte nicht Auto fahren. Für jedes Bündel Petersilie musste ich ihn bitten, dass er freundlicherweise mich fährt. Und dann hatte ich ein Engagement nach Rio de Janeiro. Und da kriegte ich 3 Tage vor dem Antritt meiner Reise ein Telegramm. Ich sollte nicht kommen, das Opernhaus sei nicht fertig. Nun habe ich gesagt, jetzt hatte ich 6 Wochen frei, weil das war die Zeit, für die Oper war. Und da habe ich gesagt, so Leute, habe ich meinem Mann gesagt, ich lerne jetzt Autofahren. So, und dann habe ich innerhalb von 14 Tagen meinen Führerschein gemacht und habe voll Auto gefahren. Und da kam ich drauf, warum hat er mir verboten, Führerschein zu machen, damit er mich kontrollieren konnte. Und das war der Anfang vom Ende. Und dann ging es eben, dass ich eben dann überall hingefahren bin, ohne irgendein Problem und fuhr wunderbar Auto.
Und wie hat er aber vorher auch Ihre Karriere gelenkt?
Hat er gar nicht. Ich meine, singen musste ich und er hat, sagen wir mal, pressemäßig eine Menge gemacht oder so etwas. Aber auch ohne ihn hätten die wahrscheinlich gut über mich geschrieben. Das weiß ich nicht genau. Aber auf alle Fälle hat er eine ganze Zeit lang meine Sachen gemacht, damit er mich kontrollieren konnte. Es ging nur um die Kontrolle.
Aber Sie beschreiben es im Buch auch so, dass er einfach Sie zu Spitzenleistungen zwingen wollte.
Nein, das kann ich nicht sagen.
Na, ich habe das so in Erinnerung, dass er sagte, du musst immer die Beste sein und alles andere nicht.
Das, so habe ich es auch bestimmt nicht geschrieben, denn ich meine, ich habe mir selber gesagt, ich muss die Beste sein. Ich muss meinem Ruf folgen. Ich muss meinem Ruf einfach gemäß auftreten. Und er hatte eben immer, ich weiß noch, das, und das war dann das absolute Ende, ich hatte in der Metropolitan Oper die Premiere zu singen, Entführung aus dem Serail. Und er hatte aus sämtliche Ungarn, das Gute war, ich habe Ungarisch gelernt, das habe ich wenigstens gelernt. Aber er hat dann in der ganzen Welt seine Ungarn, die damals aus 56 ja alle geflohen waren aus Budapest, und die hatte er alle eingeladen. Und vor allen Dingen, dass die nachmittags, wo ich abends Premiere hatte, hat er die alle eingeladen, dass ich für die Tee koche. Ich habe am Tag der Metropolitan Oper Premiere Entführung aus dem Serail nachmittags 8 Mal Tee gekocht. Und da habe ich gesagt, das kann man mit mir nicht machen.
Aber ganz schön lange durchgehalten, 25 Jahre, glaube ich.
Ja.
Irgendwann war Schluss.
Ich weiß gar nicht mehr, wann ich ihn verlassen habe. Aber ich bin dann einfach, habe das Auto genommen, bin einfach weggefahren und zu meiner Mutter. Und da kam er nochmal hierher, ob ich mir das nicht nochmal überlegen wollte. Aber ich gesagt, nein, es ist vorbei. Das Singen war immer das Wichtigste, immer für mich. Und für ihn war der Applaus das Wichtigste. Aber ich dachte nur immer an die Leistung.
Ich schlage vor, wir hören Ihre Stimme nochmal, singend, in einem Lied von Franz Schubert, des Mädchens Klage.
Ist vielleicht das schönste Lied, was ich aufgenommen habe.
Warum?
Es war mein Leben, es war einfach mein Leben.
Edda Moser singt des Mädchens Klage von Franz Schubert, Zeilen von Friedrich Schiller, am Klavier begleitet von
Ivan Törsch. Das ist ein wunderbarer Pianist und Dirigent. Und ich bin bis heute mit ihm zutiefst verbunden und befreundet, weil er eben wirklich ein großartiger Musiker und Philosoph spricht, 8 Sprachen oder 9 Sprachen. Wir sind fürs Leben verbunden.
Der Liedgesang hat ja eine besondere Intimität, eigentlich das genaue Gegenstück zum opulenten, extrovertierten Operngesang. Anscheinend liegt Ihnen beides.
Ja, es ist einfach, man setzt die eigenen Gefühle in Musik um. Darum habe ich auch nicht alle Opern singen können oder so, weil einfach das, was hinter einer Musik ist, das muss man den Menschen servieren. Muss sagen, Leute, hört mal zu und so. Und das habe ich eben gemacht. Und deshalb bin ich so tief traurig, dass es keine Liederabende mehr gibt. Denn es gibt ja gute Sänger. Die sagen immer, das Publikum kommt nicht. Aber ein Publikum ist nicht dumm. Was ein guter Künstler ist, das begreift jedes Publikum.
Ich würde gerne reden mit Ihnen über das Arbeiten in West- und Ostdeutschland. Denn das haben Sie ja beides gemacht, während es die Mauer gab. Wie war das mit dem Arbeiten in der DDR?
Ich war natürlich bevorzugt, insofern, dass ich ohne Probleme über die Grenze konnte. Wo die anderen erschossen wurden, konnte ich einfach ganz gemütlich über die Grenze. Ich hatte da auch Leute von der FOPO, die waren immer an derselben Stelle. Und wenn ich darüber kam, waren die schon da und warteten. Es wurde immer angekündigt, die kommt und dann waren die da. Und mit denen habe ich sowas von nett mich unterhalten auch und so. Und der eine sagte, dann sagen Sie mal, wie ist denn das in Monte Carlo? Habe ich gesagt, ich will Ihnen mal was sagen. Sie haben nichts verpasst, dass Sie nicht in Monte Carlo jetzt mal hinfahren konnten. Da wird in einer Nacht verspielt, was ich ein ganzes Leben lang ersungen habe. Das sind alles Diebe und Zuhälter, also seien Sie froh, dass Sie mit denen nichts zu tun haben. So haben wir miteinander geredet. Und ich denke heute immer, wo mal mögen die sein, mit denen ich mich damals eben so wirklich freundschaftlich unterhalten habe. Und ich hatte mal eine Schallplatte gemacht mit Mozart-Konzertarien, mit Masur. Und da hatte ich mir, die habe ich in Leipzig gemacht, und habe dann die mir 100 Exemplare gebeten, die sollen so freundlich sein und sollen mir die in mein Auto packen. Ich will die mit nach Hause nehmen und Weihnachten verschenken und so weiter. Gut, dann kam ich also mit meinen 100 Platten da an die Grenze. Und die sagten ja dann nicht bitte oder sagten dann Kofferraum auf, sagten die dann nicht. Und ich machte dann also meinen Kofferraum auf, wissend, dass ich die bezahlt habe und es ist kein Schmuggel und so weiter. Und der eine, mit dem ich über Monte Carlo, der war an einem Stand weiter und der sah, dass ich kam. Und dann ist der so rübergeschlendert und der sah schon, dass er also Unwetter also heraufzog. Und dann stand der da so da, sagte, ach, haben Sie Ihre Belegexemplare? Und dadurch konnte ich durch.
Kurz vor dem Mauerfall, als das noch nicht jeder konnte, wollte sie Kurt Masur als Leonora im Fidelio besetzen. Daraus wurde dann aber nichts, was für sie wohl eine ganz große Enttäuschung gewesen sein muss.
Ich war am Selbstmord. Ich war sowas von bitter enttäuscht. Denn Kurt Masur hatte mich anrufen lassen, ich soll nach Leipzig kommen und soll ihm vorsingen. Dann bin ich nach Leipzig gefahren. Und ich war da im Gewandhaus, das ich damals mit ihm eröffnet habe, 81, stand ich da Mutterwind allein auf der Bühne, hab ihm den gesamten Fidelio vorgesungen und bis zum Schluss gesungen hatte, hat er mich umarmt und sagte, wir gehen jetzt oben in mein Büro. Und dann sind wir oben in sein Büro gegangen und da stand die Sekretärin mit Champagner. Von Fidelio, ich meine, mit Masur zu singen, das war eine riesen Aufgabe für mich. Und ich habe geübt wie ein Wilder, ich konnte es einfach. Ich habe ja die Platte eben vorher auch gemacht. So, ja, und dann habe ich nichts mehr gehört. Und
da
habe ich
nichts mehr gehört?
Nichts mehr. Und ich habe dann ihn angerufen in Leipzig und habe dann auch dann die Sekretärin, die uns dann die Champagner eben da serviert hat, habe ich gesagt, was ist denn, ich höre nichts von Masur, ich muss jetzt mal, habe vor allem meine Freunde alle angerufen, habe gesagt, es waren Osterfestspiele, ich sage ihr Skiurlaub absagen und ich war einfach selig mit Masur Fidelio zu machen und dann sagte die Sekretärin ganz sachlich, aber der hat doch längst eine Leonore und da habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr leben. Ich war so tief enttäuscht. Er hat auch nie wieder mit mir dann gesprochen.
Das hat sich nie geklärt.
Er hat es nie geklärt. Ich habe ihn mal irgendwann gesehen und so, da haben wir uns kühl gegrüßt. Aber ich habe nie erfahren, warum er mich, weil er mit dieses Theater mit dem Champagner, das brauche ich ja nicht. Champagner kann mir auch allein bezahlen. Also ich wollte einfach nicht mehr leben, weil ich mich auch so geschämt habe. Meine Freunde alle verrückt gemacht haben, sollen Skiurlaub absagen, Osterfestspiele. Das war der dunkelste Moment meines Lebens.
1994, da waren Sie Mitte 50, haben Sie beschlossen, Ihre Karriere zu beenden. Wie kam das zu diesem Schlusspunkt an der Wiener Staatsoper?
An der Wiener Staatsoper sang ich Salome und es war eine so schöne Vorstellung. Ich war überglücklich, gut, Dirigent zufrieden, Orchester zufrieden, alle geklopft, alles wunderbar. Und am nächsten Tag habe ich gesagt, so, ich möchte nicht, dass die Leute sagen, oh Gott, die singt noch immer oder so etwas. Das wollte ich vermeiden. Und da habe ich gesagt, so, Schluss, ich höre auf.
Und war das wirklich ein spontaner Entschluss?
Ja, ganz nach der Salome habe ich gesagt, besser wird's nicht. Jetzt mache ich Schluss. Ich möchte, dass die Leute sagen, schade, sie singt nicht mehr. Und das ist bis heute so, dass ich niemals, sagen wir mal, das Gefühl gehabt habe, Verlegenheitslösung zu sein oder einzuspringen nochmal oder so. Ich habe gesagt, ich höre auf, wo es am besten war. Und das hat sich absolut bewährt, dass die Leute mich auch nicht vergessen haben. Es gibt viele Leute, die sich noch an mich erinnern können. Und das ist doch eine große Auszeichnung.
Das heißt, als der letzte Vorhang fiel, da war es noch nicht klar.
Nein, morgen, nächsten Morgen. Ich habe ein solches Glück gehabt und bin mit derartig wunderbaren Sängern. Ich war ja mit allen befreundet. Bis heute mit dem Domingo bin ich befreundet und so weiter.
Trotzdem ist es erstmal ein enormer Bedeutungsverlust.
Weiß ich nicht. Ich denke, ich habe so viel für die Nachwelt gemacht und hatte vor allem die Professur an der Kölner Musikhochschule. Und da habe ich gedacht, Geld habe ich genug. Ich bin nie reich gewesen, aber ich habe auf alle Fälle so Geld, dass ich keinen Mangel leide. Und habe gesagt, ich höre jetzt auf.
Seit den 1980er Jahren hat die Sängerin Edda Moser viele Meisterklassen geleitet, war Professorin an der Hochschule für Musik in Köln. Und wie der Unterricht bei ihr ablief oder abläuft, das hören wir uns mal an. Es beginnt mit einer Schülerin.
Eine Frage habe ich mal. Sie haben ein wahnsinnig starkes Vibrato.
Ich kann gern weniger machen.
Dass Sie einfach das Vibrato ein bisschen mehr am Ko, dass Sie das Ko und am Schluss erst das Vibrato machen. Aufschreiben. Und das Summ kann ein bisschen länger sein.
Zum Leiden bin ich außer Ko.
Dass das noch mehr Oberklang hat, ist es sowieso sehr tief, das Klavier. Ein Ton ist ein Ei.
Ja.
Nehmen Sie auch den oberen Teil.
Alles klar.
Nein, das ist zu tief. Sie drücken. Wozu?
Okay.
Singen Sie mal so.
Ja.
Na, aber Ton brauchen wir trotzdem. Da würde ich her. Hier würde ich tanken. Hier würde ich tanken. Wollen wir nochmal?
Ja, gerne. Fühlt nicht durch dich, so rasend ohne Schmerzen, so rasend ohne Schmerzen.
Ja, ist ganz nett, aber da ram, ba, ram, ba, ram. Immer die zweiten müssen gleichgewichtig sein. Nicht so ras, ho, ho, do, da, has, ho, ho, do, ho, da, has. Es ist der schwarze Vogel, wenn Sie sich, der hinkt nicht rum.
Ja.
Der fliegt in einem Flug und dann beißt er. Ja, sie muss beißen. Machen Sie Portamento? Man ist so einsam als Königin der Nacht. Sie haben keinen Partner, sie haben nichts. Sondern man steht eben nur da und muss die Bühne so in der Hand haben. Dann wirkt es. Sonst sagt man, sie zwitschert nett, reicht nicht. Gut. Braves Schätzchen, tapfer, tapfer, brava, bravissima. Gut, sehr gerne. Hauptsache, ich habe sie nicht unsicher gemacht.
Tja, das hätte die Schülerin tatsächlich ganz schön verunsichern können. Sie wirken sehr fordernd, sehr streng, auch ein bisschen dominant.
Ja, ich sage immer, wer mich als Lehrer erträgt, also als Lehrer, als Professor erträgt, der ist für den Beruf geeignet.
Ja, wie würden Sie Ihren Unterrichtsstil selbst beschreiben?
Was gefordert wird? Ich meine, ich mache keine Kompromisse, überhaupt nichts, erlaube ich. Aber die guten Gesangslehrer alle nicht. Die sehen wir hier alle Hochschule hatten.
Und Sie haben immer viel vorgesungen dabei, ja?
Ja, ja. Was schneller geht, als mit Dauer erklären oder so.
Und wann werden Sie ungeduldig?
Wenn die Leute faul sind. Gegen Faulheit bin ich allergisch.
Gibt's das?
Ja, aber klar. Ich hatte eine, die Gott sei Dank heute, die Anke Krabbe in der Düsseldorfer Oper, ist meine Schülerin. Und die hat auch durch mich gelernt, dieses Konsequente, dieses, wie ich mal gesagt habe, wenn sie die Arie nicht können bis Dienstag, sind sie draußen. Und sie konnte es bis Dienstag. Und das hat sie sich für ihr Leben gemerkt und hat heute überall großen Erfolg und ist eine sehr seriöse und schöne und liebenswürdige Interpretin.
Das heißt, Sie verfolgen schon noch die Lebenswege und Karrieren von ehemaligen Schülerinnen und Schülern?
Aber die wenigsten machen es. Die wenigsten werden wirklich Sänger. Sie können diesen Stress, den man eben hat. Man ist ja, auch wenn man schläft, ist man Sänger. Man ist immer Sänger. Man kann nicht sagen, also jetzt mache ich mal Pause vom Beruf. Das geht gar nicht. Man ist immer Sänger.
Haben Sie eigentlich nach dem Karriereende noch für sich gesungen? Also einfach so privat zu Hause?
Nein, gar nicht mehr.
Sind wirklich nicht mehr gesungen?
Nein, ich habe nur vorgesungen, wenn jemand was nicht verstand oder so, habe ich es angezeigt. Habe gesagt, es ist vorbei.
Ja, aber hier in den eigenen vier Wänden.
Nein, ich habe nicht mehr gesungen dann eben. Es ist einfach, ich kann nur eben mein Wissen weitergeben. Aber selber bin ich auch dann von meiner eigenen Stimme, die ist ja nun alt. Und meine Stimme ist alt geworden. Warum soll ich mir die Enttäuschung antun? Ich höre mich lieber gar nicht.
Und der Flügel, der hier steht, ist der nur Deko?
Nein, das ist keine nur Deko. Ich habe ja viele Leute, die mir eben kommen und mich besuchen und glücklich sind, wie Ivan Törsch oder Eugen Kohn. Die spielen dann und dann mein Flügel, der lebt dann auf. Aber ist immer wohlgestimmt. Das gibt nicht, dass er irgendwie vergammelt.
Edda Moser ist nicht nur eine Hüterin des deutschen Liedguts, sondern überhaupt eine Hüterin der deutschen Sprache. Ich weiß, dass Ihnen das sehr wichtig ist, darüber zu reden. Ein anderer prominenter Freund, nämlich Hans-Dietrich Genscher, hat Sie vor knapp 20 Jahren darin unterstützt, Sie sagen nicht Festival, sondern die Festspiele der deutschen Sprache zu initiieren. Das findet immer im Herbst statt in Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt, der Goethe-Stadt. Goethe war da Theaterdirektor. Was ist das Anliegen dieser Festspiele?
Dass sich eben das allgemeine Verhunzen unserer deutschen Sprache mit großer Trauer, großem Schreck eben beobachte. Und damals war der ganze Kreis um Helmut Kohl rum und eben Hans-Dietrich Genscher war Nachbar. Ich bin mit seiner Frau bis heute befreundet. Und ich habe ihn angerufen oder irgendwie in einem Gespräch kamen wir darauf, dass ich gesagt habe, ich war in Amerika und die Juden, die dort eben sich hinretten konnten, haben ein so unvorstellbar gutes, klares und bemühtes Deutsch gesprochen, dass sie es einfach als eine Ehre empfanden, eben die deutsche Sprache auch eben in die weiterzugeben an die Enkel und an die Kinder. Und sagte, ich möchte etwas tun für die deutsche Sprache. Und da sagte der Genscher zu mir, da gehen sie nach Bad Lauchstädt, da haben sie alles, was sie brauchen. Und das war der Anfang. Und dann bin ich nach Weimar erst gefahren und stieg da ab im russischen Hof und der Direktor Albert Vogt sagte dann zu mir, was machen Sie? Er kannte mich eben als Sängerin und so und sagte, was führt Sie her? Habe ich gesagt, ich wollte gerne was für die Sprache tun, weil ich hier Zeit habe und der Genscher hat mir gesagt, ich soll nach Lauchstädt fahren. Und also sagte er, Sie wollen ein Festspiel der deutschen Sprache machen. Sag ich, danke schön, Sie haben den Titel gefunden. Und so haben eben meine Freunde eben auch mitgeholfen, damit das war der Begriff, den er dann einfach sagte und das wurde dann der Titel meines Festspiels. Und
was machen Sie da in diesem Jahr?
Also es ist folgendes Problem. Ich merke immer wieder, auch durch meine amerikanischen Erfahrungen, dass der Antisemitismus in Deutschland wieder dicke Blüten treibt und Jugendliche, die keine Ahnung haben, wovon sie reden, krakeelen herum. Und da habe ich gesagt, so, jetzt denkt man mal an Moses Mendelssohn und seine Familie. Und ich widme dieses Festspiel dieses Jahr Moses Mendelssohn. Und macht den Kaufmann von Venedig, von Shakespeare, in einer Übersetzung von Schlegel. Und wir haben dann einen Martin Helmchen gefunden, der wird ein Mendelssohn-Klavierkonzert spielen. Und dann haben wir den Michael Wolfs, den wunderbaren Philosophen, der wird ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten Haseloff führen über Mendelssohns Philosophie, weil ich gesagt habe, es muss etwas geschehen, dass diese Katastrophe, dieses entsetzliche, unvergessene, furchtbare, was in Deutschland geschehen ist, dass wir das in Erinnerung behalten und den Leuten jüdischer Herkunft, jüdischen Glaubens eben die Ehre erweisen.
Und das machen Sie in einer Stadt, Bad Lauchstädt, in der die AfD bei der Bundestagswahl 45% bekommen hat.
Ja, ich nehme an, die werden auch kommen zu mir und zu krakeelen. Darauf freue ich mich.
Wobei Festspiel der deutschen Sprache, das findet die AfD doch wahrscheinlich erstmal gut.
Sicherlich. Und das ist ja nun, nach 18 Jahren machen wir das ja. Aber ich wollte eben einfach den großen Philosophen Mendelssohn, der von Dessau zu Fuß nach Berlin gelaufen ist, um seinen Rebbe zu finden, dass wir diesen Mann ehren. Und weil ich eben sage, ich habe so viel in meinem Leben erlebt und nahezu waren sie alle Juden. Mein geschiedener Ehemann war auch Jude. Und deshalb sage ich, ich werde etwas tun, um diesem Entsetzlichen, was in Deutschland unvergessen sein darf, dass ich dem helfe, dass wir Achtung haben und dass die Juden ein Teil unserer Kultur sind. Und das ist, was ich will. Und wenn die AfD kommt, soll sie schön kommen, soll sich bloß nicht mit mir einlassen.
Sie sind inzwischen 86 Jahre. Ich finde es bewundernswert, dass Sie das da noch so stemmen, noch voll in diese Planung mit einbezogen sind. Vor 2 Jahren wären Sie beinahe gestorben an den Folgen einer Lungenentzündung.
Ja, Lungenentzündung, das stimmt, ja.
Hatten wohl eine sogenannte Nahtoderfahrung.
Also was Sie alles wissen. Ja, das stimmt.
Darf man darüber sprechen?
Nein, ich finde das toll.
Was war das? Wie haben Sie das erlebt?
Es war so, ich war zu Hause, fühlte mich sauschlecht und da klingelte das Telefon. Das war das Letzte, was ich so bewusst war und da wachte ich plötzlich auf oder ich meinte aufzuwachen und um mich war ein unglaubliches Licht. Ich wusste es gerade, war nur so wie ein Wimpernschlag, aber ein unglaubliches Licht, eine Helligkeit, eine tröstliche, wohlfühlende Helligkeit. Und dann meinte eben wach zu sein und so weiter und bin ich dann wohl umgefallen und so und fand mich wieder im Auto meines Nachbarn. Hab mich einfach ins Auto gesetzt und wir sind ins Krankenhaus nach Linz hier gefahren und haben mich da abgegeben und da lag ich dann da 14 Tage und die haben mich dann wieder hingekriegt. Aber es war das Licht und ich war ja beim Sterben meiner Mutter und die hat unter unglaublichen Qualen ist sie gestorben und wie sie kurz bevor sie gestorben ist, ging ein Strahlen in ihrem Gesicht und das habe ich erlebt.
Hat es Ihnen die Angst vor dem Tod genommen?
Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich bin vollbracht. Ich habe alles, was nötig war, gemacht. Jetzt warte ich in aller Geduld, dass ich eben einfach mal die Welt verlasse. Und was dann ist, weiß man nicht.
Ihre Mutter ist 103 geworden. Sie haben gute Gene. Womit kann man Sie noch glücklich machen?
Unser Gespräch heute.
Frau Moser, dafür danke ich Ihnen sehr herzlich, dass auch Sie uns hier bei sich zu Hause empfangen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und natürlich auch schon mal frohe Ostern.
Dankeschön. Vielen Dank auch für Sie.